Rettung. Jemanden, der im vollen Wissen gründet, erkennt man darin, dass jede seiner Handlung frei ist von dem Wunsch nach Sinnbefriedigung. Von ihm sagen die Weisen, er sei ein Handelnder, dessen fruchtbringendes Tun durch das Feuer vollkommenen Wissens verbrannt sei. Erläuterung. Nur ein Mensch im vollen Wissen kann die Tätigkeit eines Menschen im Krishna-Bewusstsein verstehen. Weil der Mensch im Krishna-Bewusstsein frei von allen Arten sinnbefriedigender Neigungen ist, kann man verstehen, dass er die Reaktion seiner Arbeit durch vollkommenes Wissen und seine wesensgemäße Stellung als ewiger Diener der höchsten Persönlichkeit Gottes verbrannt hat. Wer diese Vollkommenheit des Wissens erlangt hat, ist wahrhaft gelehrt. Die Entwicklung dieses Wissens, der ewige Diener Krishnas zu sein, wird mit Feuer verglichen. Ist ein solches Feuer einmal entzündet, kann es alle Arten von Reaktionen verbrennen. Yasya Namo Vishnu Vadaya Krishna Pitaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Vidaline Nirvacheta Shunyavani Paskatya Adhisthatanine Jaya Sri Krishna Vaitanya Karuni Nananda Sri Advaita Gara Vishwasri Gauravakta Vindra Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Yasya Sare Samarambha Kama Sankarva Vajita Jnana Agni Dakta Karamanam Tama Upanditam Buddha.
Übersetzung. Jemanden, der im vollen Wissen gründet, erkennt man daran, dass jede seiner Handlung frei ist von dem Wunsch nach Sinnbefriedigung. Von ihm sagen die Weisen, er sei ein Handelnder, dessen fruchtbringendes Tun durch das Feuer vollkommenen Wissens verbrannt sei. So, wir sitzen heute Abend wieder bei einer Vorlesung über die Bhagavad Gita. Für viele von uns ist dies vielleicht die 1000. Vorlesung. Manche feiern ihr 1500-jähriges Bestehen der Bhagavad Gita-Lesung. Und einige rare Seelen unter uns, bei diesen Zahlen werde versagt meine mathematische Kopfrechnungsleistung, die werden schon bei ihrer 20.000. oder 30.000. Vorlesung der Bhagavad Gita angelangt sein. Kannst du das ausrechnen, wenn man angenommen, man ist 15 Jahre dabei im Krishna-Bewusstsein und hört jeden Abend die Bhagavad Gita, wie viel ist das? Was?
5.000.
Nur? Ja. Nur 5.000.
Und das letzte Leben war auch.
Das letzte Leben war auch noch. Also gut. Und vielleicht fragt ihr euch, und dann haben wir Gäste, wie unsere Freunde Krishnas, die vielleicht erst bei ihrer 20. Vorlesung der Bhagavad Gita angelangt sind, oder noch weniger oder ein bisschen mehr. Nun, vielleicht mögen wir uns fragen, warum hören wir so viele Male aus dem gleichen Buch aus der Bhagavad Gita? Warum wird in allen Tempeln der Bewegung für Krishna-Bewusstsein jeden Abend aus der Bhagavad Gita gehört? Oder anders gefragt, warum gibt es Tempel, wie sie in Indien sind, wo man schon seitdem die Bhagavad Gita gesprochen wurde, aus der Bhagavad Gita hört? Es gibt, die Bhagavad Gita wurde zu Arjuna an einem Ekadasi-Tag gesprochen, und zwar unter einem ganz bestimmten Baum, den man heute immer noch in Kurukshetra, dem heiligen Pilgerort, wo sie gesprochen wurde, besuchen kann. Und dort seht ihr immer, wenn ihr hinkommt, Leute, die aus der Bhagavad Gita lesen. Ist nicht das Lesen der Bhagavad Gita überholt? Oder, ich möchte es in Worte kleiden, wie es der atheistische Zweifler sehr oft fragt, und diese Frage wird euch allen auch einmal gestellt werden. Macht euch schon drauf gefasst. Wir sehen, dass alle Religionen im Laufe der Zeit korrupt geworden sind. die Schriften sind umgeschrieben worden, wie es den gegenwärtigen politischen Umständen für diese notwendig war. Wieso können wir also einem so alten Buch, von dem es heißt, dass es schon 5000 Jahre existiert, immer wieder unser Gehör schenken? Das ist eine berechtigte Kritik. Schaut euch beispielsweise das an, was drei Devotis, die in Afghanistan einmal predigten, erlebten. Es ist so, dass Afghanistan von den Mullahs beherrscht wird. Das sind die Leute, die um 12 Uhr mittags auf die Minarette steigen, diese hohen Türme, und dann die Sure des Korans singen und die Gläubiger einmal wieder aufs Neue ermahnen, ihre Gebetsteppiche hervorzukramen und sich dann auf die zu knien und ihre Gebete zu Allah darzubringen. Die Mullahs haben durch ihr Predigen dazu beigetragen, dass in Afghanistan nicht gereist wurde, sodass die Stämme unter sich nicht kommunizierten und sich gegenseitig über die Missstände bzw. die oft sehr gemeinen Regierungsangelegenheiten der Regierungschefs informierten und keine Revolution auf diese Weise machten. Religion wurde dort benutzt, um das Volk niederzuhalten. Und schaut euch das Christentum an, was so was in ihrer Heiligen Schrift der Bibel so frappierende Umänderungen erleben musste, dass sich Leute, die sich damit beschäftigen, nur an den Kopf fassen können und den Kopf schütteln. Es gibt in der Bibel, im Vatikan Geheimschriften, die im Keller vergraben sind und die bloß nicht ans Tageslicht kommen können. Es gibt beispielsweise eine nicht so, sagen wir, kühne Spekulation, dass Jesus im Grunde genommen aus Indien kam und das Wissen der Vedas dort kennenlernte und dann dem Volk im Mittleren Osten mitteilte und nach seinen Predigen wieder zurückging nach Indien. Diese Sache findet sich wieder in buddhistischen Texten und ihr werdet es nicht glauben, die findet sich auch wieder in den Geheimkellern des Vatikans. Nach dieser nicht allzu kühnen Spekulation, ich möchte also an dieser Stelle nicht sagen, dass es unbedingt wahr sein muss, nach dieser nicht allzu kühnen Spekulation ist Jesus also gar nicht am Kreuz gestorben. Etwas, was sicherlich, was auch im Dinges im Vatikan belegt wird. Und, oh, jetzt kommt mein Punkt, und auch in der Bhavishya Purana erklärt wird. Die Bhavishya Purana ist ein Sanskrit-Werk und sie hat ein sehr altes Datum. Da wird gesagt, dass ein König in ein Tal von Kaschmir zieht und dort einen weisen Mann trifft mit etwas hellerer Hautfarbe, als es üblich ist. Er sitzt dort, hat Bart und ist Grihastha, also Haushälter, und erzählt, wie er versucht hat, in Mittleren Osten religiöse Prinzipien zu predigen, aber wie die Leute ihn nur mit Gewalt bedacht haben und so weiter und so fort. So, wir werden vielleicht darüber ein paar Forschungen anstellen und mal sehen, was an diesen Dingen wahr ist. Aber mein Punkt ist, es ist im Vatikan, und der Vatikan ist sehr unruhig geworden, als ein Reporter diese Dinge einst aufgedeckt hatte, dass das in buddhistischen Schriften drin ist, und sehr verlegen geworden und wusste also um diese Dinge auch. So, eine Religion, die Religiosität, die so korrupt ist, wie es der Islam zum Teil ist und wie es das Christentum zum Teil ist, wir müssen an dieser Stelle, wollen nicht das Ganze verdammen, sondern nur auf bestimmte Schwächen innerhalb der Religionsverkündung hindeuten, hat doch gar keine Kraft mehr, die Gläubigen zu erheben zu der höchsten Stufe des Gottesbewusstseins. So, warum lesen wir jetzt zum 5000. Mal die Bhagavad Gita heute Abend? Und warum folgt ihr alle den Lehren der Bhagavad Gita? Wer sagt euch, dass ihr auf dem richtigen Pfad seid? Das ist mir aber nicht gewollt. Diese Frage von, in einer Vorlesung von dem Vorlesenden zu hören, der doch eigentlich die, das gläubige Volk zu höchsten Extremen der Gläubigkeit anrichten sollte. Nun, ich kann euch beruhigen, ihr werdet heute Sachen hören, die euer Vertrauen erhärten werden und erhärten sollen, statt es zu zermürben. Aber es ist gut, wenn wir als Devotees diese Fragen stellen und uns mit der Beantwortung sozusagen beschäftigen. Krishna in der Bhagavad Gita gibt die Antwort darauf. Evam parampara praptam imam rajashayo viduhu sakaliniha mahata yoganashta parantapa. Übersetzung. Diese erhabene Wissenschaft wurde so durch die Kette der Schüler nach vorne empfangen und die heiligen Könige verstanden sie auf diese Weise. Aber im Laufe der Zeit wurde die Nachfolge unterbrochen und daher scheint die Wissenschaft, wie sie ist, verloren zu sein. Sri Krishna sagt hier, Kalena, im Laufe der Zeit wurde diese Traditionsfolge, in der dieses erhabene spirituelle Wissen weitergereicht wurde, unterbrochen. Mit Kala Zeit meint man im vedischen Verständnis nicht etwa nur, dass man sich bewegende Objekte messen kann. Zum Beispiel, dass eine Uhr, hier bewegen sich Ziffern und anhand der Art und Weise, wie sich Ziffern, die Ziffern bewegen, messe ich Zeit. Oder ein anderes Objekt, die Sonne bewegt sich und an der Position, die sie gerade annimmt, messe ich, aha, es ist Tag, aha, es ist Nacht, aha, es sind 12 Stunden inzwischen wieder vergangen. Kala ist die Kraft, die diese Objekte bewegt. Also es geht nicht um die Messung, sondern um die Kraft, der die Dinge bewegt. Kala ist die unpersönliche Repräsentation der höchsten Persönlichkeit Gottes und die Richtung, und Kala hat eine Richtung, in die alles geht, nämlich Vernichtung oder Zerstörung. So, alle Dinge, die sich bewegen, wie unsere Jahre oder unsere Kassettenrekorder oder unsere Yantras, das heißt unsere Körper, bewegen sich durch den Einfluss der Zeit in eine Richtung. Vernichtung und Zerstörung. So, Krishna sagt hier, im Laufe der Zeit, Sakala Neha, oder? Sakale Neha Mahata. Im Laufe der Zeit ist praktisch auch die Religion zerstört worden. Nun, die Schüler, das heißt, dass die Schülernachfolge unterbrochen wurde. Dass, mit anderen Worten, diejenigen, die spirituelles Wissen weiterreichten, diese Kette der Weiterreicher wurde unterbrochen und so konnte man das Wissen nicht mehr in seiner reinen Form erhalten. Aber was geschieht dann, wenn so etwas auftritt? Und im nächsten Vers finden wir die Antwort auch auf unsere Frage. Saevayam maya te ya yoga prakta puratanaha vaktosi ne sakacheti nahasyam etat utamam. Diese uralte Wissenschaft von der Beziehung zum Höchsten wird dir heute von mir mitgeteilt, weil du mein Geweihter und auch mein Freund bist. Deshalb kannst du das transzendentale Mysterium dieser Wissenschaft verstehen. Mit anderen Worten, Krishna erscheint wieder. Jetzt das Wissen ist verloren gegangen und spricht es nochmal genauso, wie er es zu einem vorangegangenen Zeitpunkt zum Sonnengott gesprochen hat. Diesmal spricht er es zu seinem Schüler Arjuna. Warum hat Krishna dieses Wissen nicht an die an einen Universitätspräsidenten weitergegeben? An einen Regierenden? Oder warum hat er es nicht weitergegeben an so viele Yogis und Mystiker, wie sie damals das Land frequentierten? Nein, er hat es nicht weitergegeben, weil die nicht die Qualifikation hatten. Die Qualifikation, das Wissen über Krishna zu verstehen, ist Saka. Man muss ein Freund von Krishna sein. Dann kann man in das Rahasyam, das Mysterium, eingeweiht werden. So, dies ist eine wunderbare Beschreibung, die wichtig ist für uns, die wir im immer wieder neues Licht aus den Lehren der Bhagavad Gita erhalten wollen. Dieses Wissen ist lebendig es ist intakt gehalten. Spirituelles Wissen wird immer durch drei Faktoren belebt und pulsiert in Anwesenheit dieser drei Faktoren immer wieder neu, um uns immer neue Aspekte zu offenbaren. Es gibt die heiligen Schriften, die Sadhus, die Heiligen, die nach diesen Schriften leben, und schließlich dann den spirituellen Meister, der uns dieses Wissen weitergibt. Den wir wissen, was nicht tatsächlich erfahren werden kann, Pratyaksha ist das Sanskrit Wort, also eine direkte Wahrnehmung. Dieses Wissen ist letztendlich nicht lebendig. Angenommen, wir würden an dieser Stelle zu unserem Nimai sagen, Nimai Prabhu, besser unter den Leben. Folgendes, du nimmst H und du nimmst O. Was kriegst du denn? Verstehst du was, Nimai? Nein, du weißt nicht, was damit gemeint ist. Für dich lebt das nicht. Wenn wir aber sagen würden, Nimai, nimm ein Glas Wasser und betrink dich dran, dann würdest du sofort strahlen und enthusiastisch werden. Mit anderen Worten, Wissen gewinnt erst dann an Relevanz für jemanden, wenn er etwas damit anfangen kann, wenn er es direkt erfahren kann. So ist es auch mit spirituellem Wissen. Es gewinnt dann für uns Relevanz, wenn wir es erfahren können. Nun, dieses Wissen, spirituelles Wissen, wird natürlich erfahren von denjenigen, die ein bisschen, sagen wir, vorangekommen sind im spirituellen Wissen. Deswegen heißt es, gibt es Shastra, die Heilige Schrift, und den Sadhu und den spirituellen Meister. Der Sadhu ist ein Heiliger und der spirituelle Meister ist auch eine Persönlichkeit, die im Brahman, in der spirituellen Natur völlig verankert ist. Und diese Persönlichkeiten erfahren dieses spirituelle Wissen. Und jetzt kommt der Nektar, wenn wir Gemeinschaft haben mit solchen Persönlichkeiten, die selber im spirituellen Wissen verankert sind, die Lehren der Shastras mit anderen Worten verstehen und verwirklicht haben, dann können wir auch einen kleinen Glimpse, einen kleinen Einblick gewinnen in dieses spirituelle Wissen. Mit anderen Worten, das spirituelle Wissen lebt dadurch, dass es Sadhus und Gurus gibt. Echte spirituelle Meister und Heilige. Und denn diese Persönlichkeiten können etwas anfangen mit dem spirituellen Wissen. Und eines der Qualifikationen eines spirituellen Meisters ist, dass er die Schlussfolgerung der Shastras durch Überlegung verwirklicht hat und sie dann auch weitergibt. Wie zum Beispiel Srila Prabhupada, der in den Westen kam, und wen fand er da vor? Großstädte, die beladen waren mit Millionen von Dollars und entschlossen waren, so zu bleiben, wie sie waren. So, keine große Qualifikation, aber weil er hingegangen ist und von seiner Verwirklichung her Krishna-Bewusstsein gesprochen hat, ist eine so wunderbare Bewegung wie die transzentrale Hare Krishna-Bewegung entstanden, die Schutz bieten kann für Leute, die aus dem Ozean der Leiden herauskommen wollen. So, das ist ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Dadurch wird mit anderen Worten das Wissen der Schriften lebendig gehalten und bleibt lebendig, sodass wir tatsächlich etwas damit anfangen können. So, heute möchten wir ein paar kritische Fragen stellen, die sich in unserem in unserer Zuhörerschaft vielleicht schon gebildet haben und ein wenig über spirituelle Erkenntnisse sprechen, die diese kritischen Fragen lösen kann. Eine andere kritische Frage, die wir an dieser Stelle stellen will: Wer sagt euch überhaupt, dass ihr das Ziel erreichen werdet? Krishna-Bewusstsein ist nicht so einfach. Es ist von den großen Heiligen der Vergangenheit erlangt worden. Wer sagt euch, dass ihr, oder wer sagt uns, dass wir überhaupt völlig Krishna-bewusst werden? Ujwala, wer sagt dir, dass du das Ziel des Lebens tatsächlich erreichen wirst in diesem Leben? Es ist nicht so einfach. Sind wir nicht viel zu kühn, dass wir uns vorstellen können, jemals völlig Krishna bewusst zu werden. Und dann, zweite Frage, warum bemühen wir uns dann überhaupt? Warum spielst du nicht Hockey? Und wärst ein Hockeymeister und hast wenigstens viel Geld am Ende deines Lebens aufzuweisen.
So, arme Krishna.
Bitte, entschuldigt mir meine Frevel. Ich gebe die großen Heiligen hier, hier am laufenden Band. Wahrscheinlich bin ich deswegen so ein unglücklicher Gottgeweihter so gefangen, weil ich immer diese gemeinen Fragen stelle. Die Hobbys in Deutschland kennen mich da schon zur Genüge. Nun, gut, wir wollen dieses Thema behandeln. Und auch hier wird eine glorreiche Antwort kristallisiert werden. Aber im Disput, wo zwei Meinungen gegenübertreten, die materialistische Meinung und die Meinung des Spiritualisten, können wir selber sehen, was die Wahrheit ist, was letztendlich dabei rauskommt. Gibst du zu, Timanga? Wir alle wissen, wir als Prediger wissen, wenn wir gefordert werden und in einer öffentlichen, sagen wir, in der Öffentlichkeit herausgefordert werden, was ist der Wert von Krishna-Bewusstsein? Was habt ihr aufzuweisen? Erst dann, durch diese Fragestellung, die man sich dann ja selber auch stellt, man muss ja eine Antwort geben und das vorher durchdenken, dann wird man letztendlich sehr, sehr gefestigt und sehr, kann sehr gut voranschreiten im Krishna-Bewusstsein. So, heute Abend möchte ich in gleicher Weise diese Fragen, die ein Materialist uns stellt, fragen und dann von der Philosophie der Bhagavad Gita hier beantworten. Diese Frage wurde übrigens auch von Arjuna gestellt. Die ist nichts Neues. Genauso wie die Frage mit der Korrumpierung der Religiosität nichts Neues ist. Die wird in der Bhagavad Gita behandelt. So ist auch diese Frage nichts Neues. Ich werde mal Arjunas Frage vorlesen, die ein wenig zivilisierter klingt als das, was ich eben gesagt habe. Arjuna Uvacha, Ajati Shraddha Yopeto Yoga Chalitamana Sa Aprapya Yoga Sanki Him Kam Gatim Krishna Gatshati. Übersetzung. Arjuna sagte: Was ist das Schicksal eines Gläubigen, der nicht standhaft ist, der den Vater selbst zur Wirklichung zwar aufnimmt, doch ihn später aufgrund seiner Weltzugewandtheit wieder verlässt und daher die Vollkommenheit der Mystik nicht erreicht. Mit anderen Worten, das bezieht sich jetzt nicht auf die Frage, so sehr auf die Fragestellung, die bei Ujjala gestellt hat, denn Ujjala, es gibt einige Devotees, die gehören, da weiß man, das ist der harte Kern. Aber hier trotzdem diese Frage, was ist praktisch mit jemandem, der nicht den Erfolg im spirituellen Leben erlangt? Hier, was ist die Frage mit jemandem, der weggeht, der praktisch zum Ferienlager kommt und dann wieder ins materielle Leben zurückgeht? Oh, starkarmiger Krishna, vergeht ein solcher Mensch, der vom Pfad der Transzendenz abgewichen ist, nicht wie eine zerrissene Wolke ohne Halt in irgendeiner Sphäre? Das ist mein Zweifel, O Krishna, und ich bitte dich, ihn völlig zu beseitigen. Außer dir gibt es niemanden, der diesen Zweifel zerstören kann. Mit anderen Worten, Arjuna stellt eine Frage über denjenigen, der den Pfad der spirituellen Verwirklichung nicht ganz zu Ende gegangen ist. So, Krishna erklärt im Vers 40, O Sohn Pritas, ein Transzendentalist, der glückbringenden Tätigkeiten nachgeht, wird weder in dieser noch in der spirituellen Welt vergehen. Wer Gutes tut, mein Freund, wird niemals vom Schlechten besiegt. Jemand, der den Pfad des Krishna-Bewusstseins aufnimmt, aber dann aufgrund zu großer Weltzugewandtheit, wie Arjuna sagt, zurück ins materielle Leben geht, ist mit anderen Worten nicht ein Verlierer. Schon ein wenig Fortschritt, so erklärt Krishna an einer anderen Stelle der Bhagavad Gita, hilft es, dass der Transzendentalist vor der allergrößten Gefahr bewahrt wird. Was ist die allergrößte Gefahr? Die allergrößte Gefahr ist, dass man diese rare menschliche Lebensform total vergeudet und dann als Resultat darauf in eine Lebensform kommt, wo man nicht mehr die Chance hat, sich mit Krishna-Bewusstsein zu befassen. Wo man so sehr bedeckt ist von Unwissenheit, dass man nur noch erstens Schlafen, Verteidigen und Sexualität nachgeht ein Sklave seiner wie sagt man, seine Nervenzellen in seinen Sinn. Ein paar kleine Flitze, kleine Dinge. Das ist eine große Gefahr. Nun, Krishna beantwortet, wie gesagt, das, indem er sagt, wenn du Gutes tust und nur ein Bruchteil Gutes tust, so kannst du dir sicher sein, dass das eine permanente Einzahlung ist in dein spirituelles Konto. Und was immer du als nächstes wieder tust im Krishna-Bewusstsein, wird eine weitere Einzahlung sein. Nun, anders bei einem, als bei einem Schweizer Bankkonto, wo man immer wieder was abnehmen kann, ist das spirituelle Konto, bleibt es so wie es ist, ohne dass es verändert werden kann. Und es gibt dort nur Plus, 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 Plus. Durch nichts kann man ein Minus erreichen im spirituellen Leben. Man macht sich vielleicht für kurze Zeit abwenden, aber man wird dann mit großer Entschlossenheit aus seinen Fehlern gelernt haben und sich wieder im spirituellen Leben beschäftigen. Das ist zum Beispiel etwas, was ihr bestimmt schon gemerkt habt. Manchmal kommen Leute hier auf die Farm oder überhaupt in die Tempel, die von vornherein eine große Entschlossenheit haben. Wir treffen manchmal Leute, zu denen wir predigen, die zeigen wir einmal das Chanten von Hare Krishna und schon nach einem Monat kommt ein freudiger Brief: Hare Krishna, ich chante jetzt 16 Runden. Und andere, das sind Freunde für 10 Jahre und die kriegen nie über eine halbe Runde hin. Dann ist der Geist schon abgelenkt von Sinnbefriedigung. So diese, woran liegt das? Das liegt daran, dass der eine ein größeres spirituelles Guthaben hat und der andere ein kleineres, beziehungsweise gerade dabei ist, es langsam aufzubauen. Das sind Dinge, die verstanden werden müssen. Nun, Krishna sagt hier, jemand, der Gutes tut, wird niemals vom Schlechten überwunden. Und das, dieser Satz gibt wieder einen Anlass für den zweifelnden Geist. Manchmal kommt es vor, dass Kinder, von denen man sagt, sie haben nur Gutes getan, plötzlich grausam sterben oder verrückt werden. Ich weiß, bei uns meine Familie hat ein Wochenendhaus in Gammendorf. Und da ist der kleine Sohn unseres Nachbars mal in dem Entenweiher ertrunken. Ja, da haben sie mich gefragt, weil ich war gerade auf Besuch, also auf der Durchreise nach Schweden. Und da haben sie mich gefragt, die Dörfler: Was ist denn das für ein Gott? Der hat zugelassen, dass der kleine Hendrik im Entenweiher ertrunken ist. So, wieso kann der so viel Böses zulassen? Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört als Argument. Wieso gibt es Krieg, wenn es Gott gibt? Habt ihr schon mal gehört?
Ja.
Bestimmt, ist bestimmt überall. Ein universales Zweifler-Argument. Das kann man bestimmt in Afrika finden, wie in China, wie in der Schweiz. So. Der Grund ist, dass dieses sogenannte Kind nicht unschuldig ist. Es gab in Amerika mal eine Sendung für Kinder. Da war so ein kleiner Lilliputaner, so groß, und dieser Lilliputaner, war eine ganz komische Sendung, dieser Lilliputaner, genau, war in Wirklichkeit ein Gangster. So, was man machte ist, man kleidete diesen kleinen Lilliputaner mit so einem anderen Babyhut ein und hat den eine Martha, also eine Frau, in einem Wagen geschoben und dann hat man den Lilliputaner in eine Gegend, in einen Park geschoben oder so etwas, wo Frauen spazieren gingen. Und dann ging die eine Frau weg, die den Wagen geschoben hat, also diese Gangsterfrau im Grunde genommen. Und der kleine Lilliputaner fängt dann an zu quäken wie ein Baby. Und natürlich, wenn eine Frau so ein herzzerreißendes Quäken hört, dann kommt die natürlich und will dem kleinen Lilliputaner Trost zuspenden. also dem kleinen Baby Tod spenden, nicht? Und ihm vielleicht die Brust reichen oder irgendwas, die mütterlichen Instinkte werden da verweckt. So, wenn immer so eine Frau, das war eine reiche Gegend, also wo reiche Frauen ging, dann ankam, dann nahm das ein kleines Totschläger. Der Frau eine zog eine über, dass die sofort in Ohnmacht fiel. Und die andere Frau, also die Gangsterfrau, die kam dann aus dem Busch hervorgestürzt, riss kurz die Handtasche mit dem ganzen Geld an sich und ist dann mit dem Gulli-Butana weggelaufen. So, der sah aus wie ein unschuldiges kleines Kind, dieser Lilliputaner, wie ein unschuldiges Baby. Aber im Grunde genommen, und das ist der Punkt bei dieser Kuba-Boden-Geschichte, im Grunde genommen war er nicht unschuldig, sondern er hatte es faustig hinter den Ohren. So, in analoger Weise ist der kleine Hendrik, der im Entenweiher ertrunken war, nicht tatsächlich unschuldig. In einem vorangegangenen Leben, ja, wenn sich das vorstellt. In einem vorangegangenen Leben war der schuldig, hat der Tätigkeiten gemacht, die sehr gemein waren, sehr übel waren. Und jetzt, als Folge dessen, kriegt er diese Reaktion. So ist es mit den Naturgesetzen. Wir alle sind eine ewige spirituelle Seele, die schon vielfache Tätigkeiten in dieser materiellen Welt getan haben. Und wenn wir einen neuen Körper annehmen, so nehmen wir unser vorangegangenes Karma mit uns und werden dafür dann entsprechend dieser Reaktion auch gestraft durch die Naturgesetze. Infolge eines frühzeitigen Todes zum Beispiel. Frühzeitiger Tod ist ein Symptom von einem schlechten Karma. Ein weiteres Symptom von einem schlechten Karma, was man von einem vorangegangenen Leben mit sich bringt, ist, dass man verkrüppelt geboren wird, wie beispielsweise in Deutschland. Da wurde ein Medikament verabreicht, das Contagan, und schwangere Mütter oder werdende Mütter nahmen dieses Mittel zu sich und gebaren dann Kinder, die verkrüppelt zur Welt kamen, und soviel ich weiß, hat sich das nicht kurieren lassen. Nicht? Die sind immer noch verkrüppelt. So, das zeigt, dass diese Kinder sozusagen ihr schlechtes Karma mitgenommen haben und infolgedessen halt dann gelitten haben. So, dieses Argument, dass also sogenannte unschuldige Lebewesen eine leidvolle Situation kriegen oder Leiden kriegen, dieses Argument steht nicht oder bleibt nicht bestehen. Denn es gibt keine unschuldigen Lebewesen. Jeder von uns kann sich jeden Morgen in seinem Strichlichtanzug wiedersehen. Dieser Körper und der Geist. Wenn wir aufstehen morgens, dann muss man sich erstmal erinnern, dass man ein Devotee ist. Am besten ist es, es wird empfohlen, das ist vielleicht ein guter Hinweis, wenn ihr aufsteht, und sozusagen die Unwissenheit der Nacht abschütteln will, ist es gut, wenn man den heiligen Namen Krishna sofort chantet. Krishna, 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 Krishna. Okay. Das ist eine gute Sache. Das hilft gleich, dass man den Tag gut anfängt, im Krishna-Bewusstsein. Ja. Die Bodhis, die erinnern sich sofort daran, dass sie die Bodhis sind, also die längere Zeit die Bodhis geworden sind. Da ist also diese Unwissenheit nicht so groß, aber auch sie sollten die heiligen Namen des Herrn sofort chanten, wenn sie aufstehen, denn die Nacht hat sie vielleicht manchmal auch mit Dingen in Berührung gebracht, die eigentlich kein großen Wert in ihrem hingebungsvollen Dienst haben. So, und dann sollte man auch sofort die heiligen Namen des Herrn chanten und sozusagen aufzuwachen. Was uns meistens geschieht, den Sankirtan, die Bodhis und die Bodhis, die viel reisen, die fragen sich, wenn sie aufwachen, wo bin ich denn nun eigentlich? Bin ich jetzt in Schweden? Bin ich in Dänemark? Bin ich in Deutschland? Oder bin ich vielleicht sogar in der Schweiz? Und dann erinnert man sich, was man gestern getan hat, weil es noch am frischesten im Geist ist, und dann weiß man, wo man ist. So geht es einem meistens. So, ist es auch, wenn man aufwachen will zum Krishna-Bewusstsein, jemand, der aufwacht zum Krishna-Bewusstsein, er weiß sofort, ich bin ein ewiger Diener Krishna, Hare Krishna. Und beginnt dann mit diesen Tätigkeiten sofort, mit diesem Verständnis sofort seine spirituellen Tätigkeiten. Actually, Krishna-Bewusstsein ist so etwas Wunderbares. Wenn wir aufwachen zum Krishna-Bewusstsein, tun wir sofort das, was wir in der spirituellen Welt getan haben, nämlich Krishna glorifizieren. Die materielle Welt und die ganzen materiellen Erfahrungen, die wir gemacht haben, vergehen sofort wie eine traumdurchflutete Nacht vergeht. Und Prabhupada hat davon mal geredet, was da eigentlich vor sich geht. Kennt ihr das, wenn ihr Auto fahrt und ihr seid im Auto und schaut plötzlich so hin und ihr wisst, eigentlich ist da eine Schwingung links, wo ich nicht hinschauen sollte. Und ich tapp mal kurz und dann fährt man schnell wieder weiter. Bei uns ist es so, wenn wir in Hamburg predigen, in Hamburg gibt es die südvollste Straße Europas, die sogenannte Reeperbahn. Habt ihr von der gehört?
Ja.
Ja? Und manchmal ist es so, da gibt es einen entscheidenden Knick in der Straße, den muss man kennen. Und wenn man den nicht kennt, dann fährt man direkt in die Reeperbahn rein. Und alles, was man da links und rechts sieht, ist nicht sehenswert. So viel möchte ich heute Abend nur damit sagen. Dann guckt man und sieht irgendwas, also irgendwas ganz Absurdes. Und denkt man, oder guckt man weg, oder dann ist es schon wieder weg. Nicht? Dann schaut man sich sofort ein Back to Godhead Magazin an. Die blättert man in der Bhagavad Gita und sagt, Hare Krishna, Hare Krishna. So, die ganze, und man hat es dann auch gleich wieder vergessen, wenn man nicht mit Gedanken sich damit beschäftigt. So ist es auch mit der materiellen Erfahrung, die wir machen. Äonen von materiellen Erfahrungen werden sofort vergessen, wenn man völlig Krishna bewusst wird. Genauso wie jemand, der durch eine sinnvolle Straße geht oder kurz das sieht und dann war das war es dann schon. So ein kurzer Blick darauf, fertig. Krishna-Bewusstsein ist so machtvoll. Wenn wir uns also, lasst uns deswegen einmal diese Überlegung anstellen. Wenn Krishna-Bewusstsein mein ursprüngliches spirituelles Bewusstsein ist und wenn dieses spirituelle Bewusstsein frei ist von allen materiellen Erfahrungen wie Lust und Neid und Unzufriedenheit und so weiter und so fort, dann heißt das doch, dass meine Schwierigkeiten, die ich jetzt erfahre, nicht mit dem Krishna-Bewusstsein zu tun haben. Verstehst du niemand? Gut. So, mit anderen Worten, das, was ich während meines Bemühens, oder sagen wir besser, im jetzigen Zustand, wo ich noch nicht völlig Krishna-bewusst bin, so erleide an manchmal Leid oder Unzufriedenheit oder Weltzugewandtheit oder ja, Weltzugewandtheit, das ist eigentlich der Punkt, worauf ich zurück möchte. Das ist nicht weiter ernst zu nehmen. Das ist nicht weiter wichtig. Das hat keinen wirklichen Bestand angesichts des Krishna-Bewusstseins. So ein intelligenter Freund Krishnas oder Ferienlagerbesucher und ein intelligenter Devotee sollte über diesen philosophischen Punkt meditieren. Die materielle Erfahrung ist nur ein kurzer Blick, den man aus der Ewigkeit in die Sünde wirft, in das Sünde heißt, in das gesonderte Dasein, von Krishna gesonderte Dasein. Und dieser Blick ist nicht so wichtig oder hat keine Relevanz in unserem Leben. Genauso wie, ich muss sagen, mir ist das schon mehrere Male passiert, dass wir plötzlich in St. Pauli waren, also St. Pauli ist eine Reeperbahn ist, und plötzlich da in dieser Straße war. Also wirklich, das ist eine Straße, ihr macht euch überhaupt keine Vorstellung, was das für eine Straße ist. So, da. Aber trotzdem, es hat keinen Ausschlag, keinen weiteren Einfluss gehabt auf den Tag. Hatte das sogar vergessen. Und ich erinnere mich nur daran, weil es so ein gutes Beispiel ist, aber sonst hat es keine Relevanz in meinem Leben. Wir sind sogar in den Anfangszeiten des Krishna-Bewusstseins sind wir da hingegangen aus Barmherzigkeit für die Damen in den denkwürdigen Etablissements und die verschiedenen irregeführten Lustknaben und haben dort Kirtan gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, das war manchmal ziemlich heavy. Dann kam also die Dame aus den Eros-Zentren in äußerst, sagen wir mal, freigiebiger Kleidung herausgestürmt und haben zugeguckt, wie wir Kirtan gemacht haben. Und nicht nur, manche fühlten sich, die also mitten dabei waren, sehr agitiert und warfen dann nach Blumen mit Blumen. Nicht getroffen. Das waren also die alten Zeiten. Und auch da konnte man merken, wenn man wirklich vertieft war in das Chanten der heiligen Namen, dann hat einem überhaupt nichts etwas ausgemacht. Da gab es also die vulgärsten Szenen, die man sich vorstellen kann, die direkt sich vor den Augen abspielten. Aber man sagte einfach nur Haribol und war fixiert im Chanten der heiligen Namen. Es kam einem vor, wie als sei man mit einer Vaikuntha-Glocke bedeckt, in der man sich befindet. So, das materielle Leben ist so etwas. Es hat keine wirkliche Bedeutung für jemanden, der im Krishna-Bewusstsein vertieft ist. Aber für denjenigen, der nicht im Krishna-Bewusstsein vertieft ist, er reagiert aufs materielle Leben total anders. Ein gutes Beispiel ist, sind hier unsere drei kleinen Transzendentalisten. Wie ist der Älteste von euch nochmal? Shesha, wie alt warst du nochmal? 11. So, Shesha hat noch nicht die Pubertät erreicht. Und er weiß nichts von den Wünschen, die manche Erwachsene so plagen. Wenn er an etwas vorbeikommt, vielleicht ein obszönes Filmplakat oder dergleichen, dann ist Shesha unbeteiligt, geht vorbei und der denkt sich höchstens dabei, was für ein Schweinkram, weil er es von Erwachsenen gehört hat. Aber er ist nicht in seiner Mentalität, so reagiert er nicht wie andere, wie Erwachsene, die gleich am liebsten, also wie Kami, der gleich mit einem Ticket, also mit einer Fahrkarte in die Sünde einlösen will. Nicht? Das kommt ja gar nicht in Frage, diese Gedanken. Da kommt auch nicht der Frage, der Gedanke, dass nicht, man kann damit nicht so viel anfangen wie ein Erwachsener. So, ihr seht daran, wie zwei Personen, Shesha ist auch eine Person, auch eine Seele, entsprechend ihrer Mentalität unterschiedlich reagieren auf eine und dieselbe Sache. So ein geweihter Krishna-Bewusstsein, der im Wissen verankert ist, reagiert nicht auf diese materielle Welt so wie ein Kami. Er ist überhaupt nicht berührt dadurch. Das wird hier in diesem heutigen Vers behandelt. Bhagavad Gita 4,19. Hier. Jemanden, der im vollen Wissen gründet, erkennt man daran, dass jede seiner Handlung frei ist von dem Wunsch nach Sinnbefriedigung. Von ihm sagen die Weisen, er sei ein Handelnder, dessen fruchtbringendes Tun durch das Feuer vollkommenen Wissens verbrannt ist. Der Gottgeweihte ist also wie ein Kind. Das heißt nicht, dass er einfältig wird, also ein Kind ist einfältig, ein Kind ist sinnbefriedigend, einfach im Denken. Nicht? Ein Gottgeweihter ist im vollen Wissen und dieses vollkommene Wissen hat all seine Wünsche, sich hineinzustürzen in die Illusion, verbrannt. So, Hare Krishna. Damit wollte ich enden. Vielleicht hierzu noch einige Fragen. Vielen Dank.
Ja, das ist jemand, der an den Bahn gegangen wurde, vielleicht ist nicht ausgeführt, da sind die Zeiten so geschlossen. Der fällt vielleicht, wenn man nicht bemerkt, so dass man im Vorleben nicht so viel auf sein Konto getan hat. Das ist vielleicht so viel, wenn man denkt, man muss ja nicht noch so einen langen Weg gehen. Oder ist es? Oder kann man automatisch darauf schließen, dass jemand zum Beispiel, der sich schnell entschließt, gesammelt zu werden, dass er einfach schon viel getan hat in der Hinsicht? Oder kann es auch einfach nur sein, dass man einfach spontan entschließt einfach?
Ich möchte zwei Punkte darauf antworten. Jemand, der sich spontan entschließt, Devotee zu werden, fühlt sich unter Umständen einfach hingezogen zum schönen Duft der Räucherstäbchen. Er ist zum Beispiel ein Utal, hieß der, im Hamburger Tempel. Der kam also im Tempel und sagte, toll, hier bleibe ich. Mir hat das Prasada gut geschmeckt. Und nach zwei Wochen erst fand er heraus, dass es um Gott ging. Davor hatte er das nicht so in Betracht gezogen. Da wurde ihm das plötzlich klar und dann dachte er, Gott will ich hier bleiben. Ich bin doch in Hamburg. Hamburg ist, dazu muss ich sagen, die Hamburger Mentalität ist sehr atheistisch und sehr grob. Ich bin doch kein Gründer, dachte er sich dann. Und war so einer von der Sex, Drugs und Rock'n'Roll Scene, nicht? Und ich bin doch kein Puritaner, ich bin doch kein Puritaner, sagte er. So, das ist manchmal ein unqualifizierter Entschluss, sich mit Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen. Dann gibt es den Entschluss von jemandem, der sagt, oh, ich habe dringende Fragen zu lösen. Wer bin ich? Was mache ich in dieser Welt von Geburt und Tod? Und wie kann ich zur ewigen Welt mit Krishna zurückkehren? Das ist derjenige, von dem ich gesprochen habe, ne, oder sprechen wollte. Demjenigen, der also der einfach schon während eines anderen Lebens unter Umständen diese Frage gestellt hat. Das ist der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, ja, sollten wir dann vielleicht, wie ist es mit denjenigen von uns, die nicht so schnell praktisch begreifen, oder nicht so schnell sich so angezogen fühlen zum Krishna-Bewusstsein, bei denen das alles sehr langsam geht, die noch viele verschiedene Ziele und Wünsche haben und wo noch nicht alle Wünsche durch das Feuer des Wissens verbrannt worden sind. Müssen die erstmal durch all diese schmerzlichen Erfahrungen eines materiellen Lebens hindurch und mehr, vielleicht über mehrere Leben hindurch Krishna-Bewusstsein kultivieren, bevor sie sich dann Krishna hingeben können. Nun, die Antwort darauf ist, das war sicherlich so in vorangegangenen Zeitaltern durch andere Yoga-Pfade. Aber im Bhakti-Yoga-Pfad gibt es eine unglaubliche wie soll ich mich ausdrücken, einen unglaublichen Faktor sozusagen, der diese langsame Antwort, diese langsame, diesen etwas mühseligen Vorgang der Wissenserwerbung oder des Fortschrittes unterbricht. Es gibt da sozusagen ein göttliches Intervenieren in diese langsamen Kontoeinbezahler. Und das ist Mercy, das ist Barmherzigkeit. Lord Chaitanyas Barmherzigkeit ist so groß, dass nur jemand, der ein bisschen Kontakt damit mit ihr hat, durchaus gesegnet wird. Da gab es zum Beispiel diesen Schneider, der im Hause von Srivas Thakur so schneiderte. Und eines Tages offenbarte sich Lord Chaitanya ihm seine transzendentale Form und der Schneider liefte durchs Dorf und rief: Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Da hatte er Lord Chaitanya erkannt als die höchste Persönlichkeit Gottes. Also Krishna gesehen tatsächlich. So diese, wer nur ein bisschen Kontakt hat mit den Devotees und sich nicht dagegen wehrt, macht sogleich Fortschritte im Krishna-Bewusstsein und kommt unglaublich voran. Man muss eine Kunst beherrschen, sich nicht gegen Krishnas Barmherzigkeit zu wehren. Nein, nicht mich, nicht mich. Ich soll ein Devotee werden. Also in der Bibel, viele sind gerufen, aber wenige kommen. Und so weiter und so fort. Man sollte sich nicht wehren gegen die Barmherzigkeit Krishnas. Wenn man diesen einfache Wissen sozusagen beherrscht, dann ist es tatsächlich sehr leicht möglich, Fortschritte in Krishna Bewusstsein zu machen. Was wir alles haben, den heiligen Namen, Vaishnavas wie Raja Vidya Prabhu und Ujjwala Nilamoni Prabhu. Dann haben wir glorreiche Transzendentalisten wie Sri Vishnupad. Wir sind alle nicht allzu weit entfernt von Srila Prabhupada, der erst vor ganz kurzer Zeit hier mitten unter den Erflingen wandelte. Prabhupada war sogar in St. Moritz, stellt es euch vor. Er sagte, St. Moritz war angepriesen worden als ein unglaubliches Touristenparadies. Und er, Prabhupada sagte, ich nenne St. Moritz St. Höllisch. Also ein Eisparadies und Schneeparadies war, wo man nur friert. So, wir haben die Bhagavad Gita. Wir haben die Möglichkeit, uns im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Wir haben so etwas Transzendentales, ein Bibek. Es gibt Prasadam. Ich habe gehört, es wird sogar hier ein Pizza-Festival geben. Im Rahmen des Ferienlagers. Also, was noch? Wir haben die Lago Maggiore zum Schwimmen. Mit anderen Worten, es ist alles da. Nur wir dürfen uns halt nicht, wir müssen halt diese eine Sache kennenlernen, uns nicht zu weigern, die Barmherzigkeit Krishnas anzunehmen. Beantwortet das deine Frage zu weiter. Jetzt möchten wir einmal eine Mataji hören. Anjana, I think, was first. So, ja, Anjana. Ja. Das ist das eine. Vergehen gegen die Devotees. Da war sogar einer, wurde, ja richtig, wie war das? Der eine begann so, das war ein großer Yogi, der war also schon recht fortgeschritten, der machte ein Vergehen gegen die Devotee und wurde zum Krokodil, ist das richtig?
König Juhu.
Juhu, ja. Der macht ein Vergehen gegen, wie war das noch genau?
Der hat einen Bein gemacht.
Den Elefanten? Ja,
nein,
aber.
Nein, der Yogi, der hat ihn auf dem Flug, hat einen Krokodil, der
hat einen Krokodil, der hat einen Krokodil. Das ist Schweizerdeutsch.
Ja,
das ist noch ein typisches Beispiel für ein Vergehen. Niemand hat noch gar nicht gemacht. es gibt so richtig Vaishnava-Apparatas. Ja, hier ist das. Gopal Chakravarti war es. Gopal Chakravarti sagte zu Haridas Thakur, also du übertreibst dir, wenn du sagst, das Chanten der heiligen Namen reicht aus, also gibt einem ohne weiteres Befreiung schon ein Aufdämmern dieser heiligen Namen. Gibt einem Befreiung. Also das ist ja too much. Also dafür wünsche ich dir also, dass deine Nase mit Lepra, dass du Lepra kriegst. Und am nächsten Tag hatte er selber Lepra. Seine Nase schmolz dahin. Also ihr habt vielleicht mal diese Lepra gesehen, das ist eine fürchterliche Krankheit, wo also die Gliedmaßen so richtig abschmelzen, als wären sie aus Plastik und so richtig ans Feuer gekommen. So, die Sache ist, dass Vaishnava Vergehen tatsächlich sehr, sehr groß sind. Ich habe gerade das darüber gelesen, über Vaishnava Vergehen. Oh ja, im Chaitanya Bhagavat wird gesagt, ein Vergehen gegen ein Vaishnava ist so, als wenn du zu einem Brahmana gehst, Brahmana, und seine Füße berührst und dann ihn auf den Kopf haust. Mit anderen Worten, du machst Krishna verehren, wie derjenige, der zu dem Brahmana hingeht und ihm seine demütige Ehrbietung den Staub seiner Füße entgegennehmen will. Aber im Grunde genommen versetzt du Krishna und dem Vaishnava ein Schlacht durch so ein Vergehen. Und das ist höchst, höchst, höchst unliebsam. Durch Vaishnava-Vergehen kann man sehr zurückfallen. Aber es gibt ein Heilmittel gegen Vaishnava-Vergehen. Und zwar sollte man zu dem Vaishnava hingehen, wo man ein Vergehen gemacht hat. Oh, Prabhu, oh, meine liebe Mataji. Zumal sagt man auch Prabhus, oder? Oh, Prabhu, ich war ein wenig beeinflusst durch die niederen Erscheinungsweisen, vornehmlich wahrscheinlich Unwissenheit und Leidenschaft. In ihrer gröbsten Form. Verzeih mir mein schmutziges Vergehen gegen deine Lotusfüße. Darf ich einen kleinen Dienst für dich erledigen? Und dann? Jetzt? Wird man davon befreit. So, wenn man das nicht tut, dann können ein Vaishnava-Vergehen sehr weit wegbringen vom umgebungsvollen Dienst. Das sollte man in jedem Fall tun. Noch? Ja, Sudarshan.
Ja, aber ich sage, das ist halt so schlecht, der Jungs werden in zwei Gruppen unterteilt. Der eine ist nach der Gringo-Burschen zu Bauern kommen, der andere ist zu Bank, nachdem er lange Zeit die Europa gespielt hat. Die Jungs gehen nach einer kurzen Zeit, bis ich fast hier da bin, ich bin sehr unbenötig, eine Form der Gelegenheit, die ich zu spät habe. Und dann kommen wir noch zurück, die Weichnabe oder Sabine, eine Stadtische Korko oder so.
Nach der eine, der nach sehr geringem Fortschritt zu Fall gekommen ist, was mit dem geschieht? Weil das wird im ersten Kanto des Srimad Bhagavatams beschrieben, dass selbst so einer sich immer wieder erinnert an die Ekstase des hingebungsvollen Dienstes. Wir sehen das manchmal, während wir predigen. Es gibt ja auch diese Leute, die nur für kurze Zeit mit Krishna Bewusstsein bekannt waren, die vielleicht nur für einen Tag da waren oder für zwei Tage oder vielleicht für eine Woche oder ein Jahr und dann wieder zurückgegangen sind. Wenn die keine Vergehen gemacht haben und nicht voller Vergehen sind und man mit ihnen spricht, dann sagen sie immer, ja, damals, das war eigentlich eine sehr wichtige Zeit für mich. Oh, wie das so nice war, als ich dann, oh, und dann überkommen sie die Erinnerungen und dann muss man ihnen schon ein kleines Taschentuch reichen, damit sie die Tränen aus den Augen wischen können. Ne? Ja. Die erinnern sich an diese Ekstase und wollen dann natürlich wieder zurückkommen zu dieser Ekstase des hingebungsvollen Dienstes. Also schon der kleinste Fortschritt hilft einem, weitere Fortschritte im hingebungsvollen Dienst zu machen. Es geht nicht verloren. Und es ist so, bei denjenigen, die zu Fall kommen, ihre Leiden sind anders als die Leiden eines materialistischen Menschen. Krishna sorgt mit anderen Worten für sie. Genauso wie ein Vater wartet, wann kommt mein Sohn jetzt endlich zurück? So ist Krishna, der gütige Vater, sehr voller Aufmerksamkeit. Wann kommt er zurück? Und arrangiert so alles Mögliche in seinem Leben. Wir haben hier den einen, wie hieß er? Wo ist er, dieser Sankirtan-Devoti? Wie heißt der nochmal?
Prahlananda.
Wie?
Prahlananda,
genau. Der hat den hingebungsvollen Dienst ausgeführt und dann ist er durch Zwang, also das war wirklich äußerer Zwang, in eine missliche Situation gekommen, wo er für zwei Jahre keine Möglichkeit. Für zwei Jahre, ne? Für zwei Jahre hat er keinen direkten hingebungsvollen Dienst mehr getan. Hat sich immer daran erinnert, ach, wie nice das war. Und dann kam er eines Tages hier zum Sonntagsfest, hörte die Sonntagslecture von Avinash Chandra Prabhu, du bist nicht dieser Körper, sondern spirituelle Seele, war alles klar. Und er war im nächsten Woche da und ist jetzt immer noch da. Ne? Gutes Beispiel. Ihr werdet aber nie zu Fall kommen, oder? Ihr drei Brüder? Nein? Aber wer wird lauter Wünsche nach Sinnbefriedigung auftreten? Jetzt habt ihr es gut. Mit so kleinen Kumara-Bodies. Dann geht man zu Jai Gurudev und lässt sich einen predigen, nicht? Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle enden wir die Vorlesung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hare Krishna. Hare Krishna.